Wie gesagt, das ist noch nicht die ganze Erklärung, da brauchst du noch eine Unzufriedenheit der Amis, aber die Grundlage dafür ist das allemal. Also das ist mal das eine Fazit. Die Kriege, wie sie begründet werden, auch wie sie geführt werden, sind ein Ausweis des Machtanspruchs von ein paar total überlegenen Gewalten unter Führung der Amerikaner, die gegenüber dem Rest der Welt den Anspruch vertreten, ihre Gewalt ist nicht nur überlegen, sondern die setzt Recht. Damit ist klar, Völkerrecht ist genau das, was auf die Weise zustande kommt und was die anderen auf Grundlage dieser Kriege nachvollziehen. Und zugleich steckt da ein gewisser Widerspruch drin, wenn man sagt, es gibt ein paar von diesen Mächten, es gibt einen Club, weil der Anspruch mit seiner nationalen Gewalt Weltordnung zu machen, Weltordnung zu setzen, ihr die rechtlichen Bahnen vorzugeben und die anderen können dann und dürfen gar nicht anders als das nachzuvollziehen. Der Anspruch ist eigentlich nicht teilbar. Das heißt eigentlich, der ist nicht teilbar. Also ist das Verfechten dieses Anspruchs mit ihrer Gewalt Recht zu setzen, Völkerrecht zu setzen und Weltordnung zu stiften, zugleich der Gegenstand einer wüsten Konkurrenz innerhalb der paar Nationen, die überhaupt sich diese Ambitionen machen. Kann man an diesem Fall Libyen zum Beispiel nachvollziehen, der britisch-französische Anspruch, das letzte Sagen über Gewaltaffären mal mindestens in dieser Region zu haben, der ist praktisch unverträglich, hat sich ja gezeigt. Gar nicht einfach mit den Interessen anderer Mächte wie Russlands und China, gar nicht einfach unverträglich mit deren nicht nur Benutzungsabsichten, sondern laufenden Benutzung Libyens, sondern auch mit deren Anspruch selber entscheiden zu können, selber die Macht zu sein, die sagt, der Staat geht in Ordnung, der darf regieren, dieser Diktator, oder das ist kein Diktator und so weiter und so fort. Also diese Scheidung der Staatenwelt in die paar Aktivisten und Protagonisten und Subjekte und den großen Rest der Objekte von Kontrolle, Oberaufsicht und vorbehaltlicher Lizenzvergabe, souveräner Machtausübung. Der schweißt dieses Lager der Ersteren gar nicht zusammen. Das ist gar kein Lager, sondern innerhalb von dem Club gibt es genau dann eben die Konkurrenz darum, wer darin wiederum den anderen die Vorgaben macht, nach denen die sich richten müssen. Und dabei ist auch arschklar, da sagt man niemandem was Neues, diese Konkurrenz, diese imperialistische Konkurrenz der besseren Art, die hat eine schlagende, entscheidende Grundlage und das ist erstmal die unangefochtene Überlegenheit der USA. Das ist das Faktum, dass gegen die USA auch die nächstgrößeren Konkurrenten sich keinen Krieg trauen und sogar ohne die USA fraglich ist, ob die einen Krieg gegen Dritte gar nicht einfach hinkriegen, sondern so mit so einer schlagenden Überlegenheit gewinnen, wie es dann ihrem imperialistischen Anspruch, ihren imperialistischen Demonstrations- und Beweiszwecken entspricht. Hat sich an Libyen gezeigt, dass wahrscheinlich hätten sie den Gaddafi auch alleine klein gekriegt, Franzosen und Amerikaner. Aber ein sozusagen auf Armlänge einen total überlegenen Krieg führen, wo von Anfang an arschklar ist, man selbst hat die totale Hoheit darüber, wie man ihn eskaliert und wie nicht. Und es ist quasi eine Frage der Dauer, nur eine Frage der Dauer, bis Gaddafi kurz und klein gemacht ist. Ja, das geht, hat sich ja gezeigt, nur wenn die Amerikaner dabei mitmachen. Daraus haben die Amis, und das ist jetzt, und das heißt für die Amerikaner, ihr Anspruch auf Weltmacht und Kontrolle, das ist, der richtet sich gar nicht bloß auf diese notorisch unzuverlässigen Staaten. Nicht nur und noch nicht mal in erster Linie, sondern das ist von den Amis aus der Anspruch, gerade ihren nächsten Konkurrenten, den wichtigen, dann ja in der Mehrzahl Verbündeten, denen gegenüber zu verfechten, dass sie selbst ja sowas haben wie das Monopol auf das Setzen internationalen Rechts. Dass es das braucht, entdecken die Amis umgekehrt an jedem einzelnen dieser Fälle, die sie dann ins Visier nehmen. Das ist quasi analog zu der Logik, wo Terroristen sind, nichtstaatliche Finsterlinge, die Amerika bekämpfen wollen. Da muss es staatliche Finsterlinge geben und denen muss man auf die Finger hauen. Genau die Logik setzt Amerika fort. Das kann nämlich, und das ist ja gar nicht, das ist in dem Sinne ja gar nicht absurd, das entnimmt jeder unzuverlässigen, jeder dingfest gemachten falschen Staatsgewalt, jedem falschen Gebrauch von Souveränität, jedem Fall von, da verfügt ein Iraner, der es nicht soll, über Technologie, die er nicht haben darf und so weiter und so fort, entnehmen die, dass hinter diesen Staaten, die das nicht nur dürfen, sondern bei denen man eigentlich auch die Macht doch hätte, es denen zu verbieten, dass hinter den Staaten andere stehen, viel mächtigere. Und darum ist jede Bekämpfung von so einem Störfall von den Amis schon gleich immer auf den Rest der Staatenwelt und da ganz vorzüglicherweise, also ganz im Besonderen, auf die mächtigen Konkurrenten gemünzt. Die sollen kapieren, dass sie mit ihrer immerhin besser gestellten Position, was Gewaltmittel und was Lizenz des Gewaltgebrauchs anbelangt, dass sie da aber immer auch noch bloß Lizenznehmer Amerikas sind und dass ihre Macht, die sie entfalten sollen und dürfen, sie in dem Maße entfalten sollen und dürfen, wie es den Amis in den Kram passt. Das steckt, also so, daraus ergibt sich gerade in der Politik Amerikas gegenüber den paar mächtigen Staaten, und die sind ziemlich in Personalunion, dann sind es halt die im Sicherheitsrat versammelt sind. Deswegen kommt es auf die immer so schwer an, bei jeder Unternehmung und bei jedem weltpolitischen und auch bei jedem größeren kriegerischen Manöver. Da gilt auch erstmal, Krieg setzt da die Fakten und Krieg setzt da das Recht. Und deswegen ist auch auf die von amerikanischer Seite aus erstmal wenig Rücksicht zu nehmen. Und gleichzeitig um den Effekt zu erzielen, den man will, dass die nämlich anerkennen, dass nicht einfach, dass sie sich da was gefallen lassen müssen, sondern dass sie das als die positive Vorgabe sozusagen nehmen für das, was sie mit ihrer Macht anstellen dürfen und dann auch können. Braucht und will der Ami dann gerade von denen immer die Zustimmung? Insofern ist auch der eigentlich der Wechsel von Obama auf Bush, ja, der ist ein Bruch auf eine Weise. Und irgendwie ist Obama er als Präsident die personifizierte Kritik an dem, was der Bush erreicht hat und immer umgemünzt in das, wie er vorgegangen ist. Aber objektiv passen die beiden ziemlich gut zusammen. Objektiv ist der Obama mit seiner weltpolitischen Charmoffensive, mit seinem, da ist viel verträglich zu machen. Unsere Anliegen, die wir verfechten, sind doch eure Anliegen. Unser Antiterrorismus bringt uns doch eigentlich gar nicht gegeneinander auf, sondern macht uns doch zu Verbündeten. Unser Kampf gegen Massenvernichtungsmittel in den falschen Händen ist doch kein Punkt des Streits zwischen uns, sondern das ist doch ein gemeinsames Anliegen und so weiter und so fort. Mit dem Drängen auf, das wäre was Gemeinsames, da wäre was zu teilen von den anderen, das wäre doch da wäre doch die Tür offen für ganz viel Gemeinsamkeit. Damit knüpft er an und das beruht darauf, dass der Bush erstmal knappe 10 Jahre lang vorgeführt hat, wozu die Amis fähig und bereit sind, wenn sie mal wirklich zu dem Schluss kommen, da ist jetzt nichts mehr gemeinsam, sondern viel unverträglich. Also richtig mit dieser demonstrativen Bush-Linie, wir kennen keine Verwandten und Bekannten mehr. Unsere Anliegen, die sind vernichterisch und zerstörerisch und die hauen alte Bündnisse auseinander und die hauen alte quasi überkommenes Recht durcheinander. Das ist richtig im Hintergrund zu denken, zu dem, dass dann der Obama sagt, aber man kann sich doch einigen. Und wenn man das jetzt mal nicht als das Nacheinander von den beiden denkt, ist es eben gerade der Witz oder der Witz an dem, wie die Amerikaner ihre Gewalt gebrauchen wollen, wofür sie sie veranschlagen, was sie beanspruchen, dass sie leisten soll. Nämlich die Überlegenheit soll gerade bei den anderen mächtigen Staaten dafür sorgen, dass die ihre Macht unter Garantie nur so gebrauchen, wie die Amis vorgeben, dass sie es sollen. Das übrigens ist dann auch, also erstens merkt man dieses, sich mit den anderen einigen wollen. Das ist nicht der Gegensatz dazu, gewaltsam Gegensätze in der Welt aufzurühren und auch gewaltsam und einfach mit die Kriege zu machen, die man führt. Sich mit den anderen ins Benehmen zu setzen und zu sagen, Afghanistan, da haben wir doch gemeinsam ein großes Problem. Das heißt eben gar nicht, man macht sich davon abhängig, wie die anderen das sehen, sondern genau umgekehrt. Die anderen mit der bewiesenen Rücksichtslosigkeit und Überlegenheit, die man dabei entfalten kann, davon überzeugen, dass sie nicht anders können, als sich dem anzuschließen und das dann völkerrechtlich wasserdicht sich von mir aus als Sicherheitsratsresolution oder als neue Bündnisdoktrin und so weiter bestätigen lassen. Hier hatten wir übrigens auch den Grund dafür, dass wenn der Obama sagt, da gibt es viel gemeinsam zu tragen, also erstens, ne, gemeinsames Anliegen, das ist immer schon die Anmache auf, da habt ihr jetzt was beizutragen, da ist was von euch gefordert. Gleichzeitig ist es aber gar nicht Und das macht irgendwas bei uns dann obsolet oder überflüssig. Das erspart uns irgendeinen einen kriegerischen Einsatz oder irgendwas an Gewalt oder an Rüstung. Die Amis bestehen, ach, bei den anderen Staaten, da haben sie das doch sowieso, gerade gegenüber den mächtigen Verbündeten und Konkurrenten, bestehen sie auf einer qualitativen Überlegenheit ihres Gewaltpotenzial. So gehört es zusammen, weil nur die Überlegenheit gegenüber denen, die man als Verbündete veranschlagt, beansprucht, sichert, dass man die auch wirklich zu Verbündeten im eigenen Sinne machen kann und eben nicht einfach, dass man ihnen eine Gemeinsamkeit anträgt, von denen dafür ausgenutzt werden kann, sich als Konkurrenten gegen einen aufzumandeln. Umgekehrt, die Verbündeten der USA nehmen erstens genauso erstmal die Grundlage, so wie sie ist, nämlich so wie ich es beschrieben habe, gegen die Amis geht sowieso nichts, gegen die USA, und ohne sie einen Krieg zu führen, das ist auch eher ist eher nicht möglich. Das ist nur von denen aus gar nicht das Ende von Konkurrenz. Das wäre es immer von den Amerikanern aus. Mal es festzuklopfen, bei den anderen sozusagen die Einsicht herbeikriegen, also durch Krieg bekommen, dass sie nur unterhalb amerikanischer Vorgaben ihre Macht gebrauchen dürfen. Die Wirklichkeit von dem, was Amerika damit erreicht, ist das nicht, sondern immer für die anderen zwar eine machtvolle, aber eben die Vorgabe fürs Konkurrieren gegen Amerika. Und so sieht das dann aus, die Konkurrenz, dass sie in diesen Formen, die sich dann unterhalb dieser Linie ergeben, entweder in Bündnissen mitmachen und dann Entscheidungsbefugnisse anmelden oder wie in Afghanistan einen Krieg mitmachen und sagen, wir führen ihn aber ganz anders, auch mal einen Krieg verweigern und dann mitkriegen, so darf man die Amis nicht verkretzen, dass sie das als Kündigung des Verhältnisses nehmen, also eine quasi der Verweigerung entgegengerichtete Diplomatie treiben. Und an Libyen hat man wunderbar studieren können, wie, also auch zu diesen Fragen vorhin und auch Afghanistan, wie sich diese Konkurrenz wie kann auf Grundlage amerikanischer Überlegenheit der gemeinsame Gewalteinsatz so gemünzt werden, dass er einen selbst befördert in Fragen von Ordnungskompetenz und so weiter und so fort. Diese Konkurrenz, die trägt sich richtig bis in die Kriege selber rein. Das hat man an Libyen studieren können, mit diesen unterschiedlichen Oberkommandos, die es da gegeben hat, dass die einen nur auf die anderen gehört haben oder umgekehrt. Zwischendurch haben die Amerikaner einfach mal ihre Truppenpräsenz reduziert, um vorzuführen, dass ohne sie nichts geht und so weiter und so fort. Also die Konkurrenz der führenden Imperialisten um Kontrolle der Welt, die ist erstens nicht aus der Welt und zweitens, die ist auch nach wie vor kriegerisch. Das muss man auch mal festhalten, weil doch immer so angegeben wird, seit dem Zweiten Weltkrieg haben die da, was der freie Westen ist, die führen keinen Krieg miteinander, die sind im Frieden. Das ist bloß nicht ganz die Wahrheit. Die führen erstens eine andere Konkurrenz und sie führen sie eben wie gesagt, sie ist ja kriegerisch. Eben an regionalen und lokalen Schauplätzen geht es gegen Dritte. Und an denen werden dann die Über- und Unterordnungsansprüche und Konkurrenzen und so weiter und so fort ausgetragen. Also muss richtig so sagen, der Frieden zwischen den großen imperialistischen Mächten, der funktioniert genau als Krieg im Rest der Welt. Als die Konkurrenz um, wer kann Kriege für sich wie benutzen. Und damit haben wir eigentlich keine Zeit mehr, oder? Ich weiß nicht, wie...
Aber man könnte ja einfach das Angebot machen, wir setzen das Thema bei Gelegenheit fort. Du kannst ja noch ein paar Andeutungen machen, aber im Prinzip, ich weiß gar nicht, ich bin hier, glaube ich, sogar raus.
Ja.
Ein zweites Kapitel machen. Naja, jetzt haben wir über Machtkonkurrenz geredet. Wieder Kriege, Fälle für imperialistische Prinzipien von Machtzuständigkeit, nicht bloß für die eigenen Verhältnisse, sondern für die auswärtigen Verhältnisse. Und dass eine ganze Ebene der Konkurrenz ist, die übrigens die Menschheit ständig aufrührt. Haben wir ja hier den Fall vorhin gehabt, sogar zur Parteilichkeit auffordert, zum Teilen von völlig falschen Gründen, zum Anführen von Ideologien, von fortschrittlichen Verhältnissen und rückständigen. Und immerzu landet es bei der Selbstverständlichkeit der gewaltmäßigen Zuständigkeit, die quasi als vorausgesetzter Standpunkt all diesen Argumenten zugrunde liegt. Das ist ja der Fehler von all diesen Debatten, die der so vorgeführt hat. Man macht sich quasi ideell zum Parteigänger zuschlagender Gewalt. Unterscheidet zwischen legitim und illegitim. So, das ist die, dagegen sollte jetzt heute auch mal was gesagt werden. Jetzt gibt es ja aber eine ganze zweite Abteilung, dass diese Machtkonkurrenz ja gar nicht sozusagen in sich selbst ruht, für sich selbst bloß stattfindet, sondern dass man sich ja fragen muss, warum sind sie denn so unerbittlich? Warum wollen sie denn unbedingt die Kontrolle, die machtmäßige Verfügung über die Verhältnisse auswärts, warum wollen sie denn unbedingt sagen, wenn der Irak sich zu sehr aufmandelt, dann ist das unerträglich. Wenn in Libyen die Gelegenheit ist, mal mit dem Gaddafi abzurechnen, dann machen wir das und da findet sich auch dann, wer der sagt, er hat seine guten imperialistischen Gründe dafür. Also den, wenn man so will, die ganze andere materielle, ist jetzt die Behauptung, Grundlage dafür, für diese Machtkonkurrenz. Das ist eine Konkurrenz anderer Art zwischen den Staaten, die offenbar immer in das reinführt, dass eben der ganze Imperialismus nicht bloß darin besteht, Herrschaften zu zerschlagen und zu sagen, dann setzen wir einen anderen ein und der lässt dann die Frauen studieren oder was weiß ich was, sondern dass die dann für was anderes gut sind. Dass da auch andere Gründe zugrunde liegen, warum man dann sagt, einer stört einen oder nicht. Also das ist ein ganzes neues Thema, der ich mal sagen. Ist ja klar, was damit angedeutet ist. Das, was immer so unter Frieden läuft, Weltmarkt und ökonomische Konkurrenz, das ist gar kein Gegensatz und die bessere Sache, die dann immer in diesen Kriegen so katastrophal in Gewaltverhältnisse umschlägt, statt dass es friedlich weitergeht. Das ist gar nicht einfach ein Stand, obwohl es einen Gegensatz gibt. Und wie gesagt, ich werde vorschlagen, wir machen.
Aber dann darf ich auch noch eine Andeutung machen.
Ja, natürlich.
Bin ja zwischendurch schon mal drauf gekommen. Der Schluss ist auf jeden Fall schon, den kann man auf jeden Fall schon mal machen. Die Überlegenheit, die ganz primitive waffenmäßige Überlegenheit, von der aus überhaupt die Aktivisten von Weltordnung sich aufstellen und Weltordnung machen, Weltordnung stiften, Völkerrecht nicht nur für sich beanspruchen, sondern es ja auch wirklich hinkriegen, Völkerrecht zu setzen. Diese Überlegenheit, die muss ja auch, die, wo kommt sie denn her? Die muss ja aus dem kommen, was sie ansonsten materiell, erstens, wie sie materiell ihre Läden einrichten und zweitens, wie sie sich wechselseitig dafür benutzen. Das ist ja mal die andere Seite davon. Wer sind denn sozusagen die Moralapostel, die Wächter und die Beschützer von Witwen und Waisen und studieren wollenden Frauen auf der Welt? Das sind komischerweise genau die Nationen, die es hingebracht haben, ihre Nation, also es sind die Staaten, die es hingebracht haben, sowohl ihre Gesellschaft als auch anscheinend die Benutzung des Rests der Welt dafür herzunehmen, sich das Arsenal an Machtmitteln zu verschaffen, mit dem sie dann so überlegen auftreten.